Grüße Sie zu einer Online-Veranstaltung der Leserinitiative Publik Forum. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben über 800 Anmeldungen erhalten. In 12 Tagen wählen wir einen neuen Bundestag. Die Parteien und viele Bürgerinnen und Bürger streiten konstruktiv oder unversöhnlich um die Zukunft unseres Landes. Die Herausforderungen im In- und Ausland sind enorm. Was für eine Zukunft hat Deutschland vor sich? Darüber spricht heute Abend Matthias Strubinski, Chefredakteur bei Publik Forum, mit unseren Gästen, die er gleich vorstellen wird. Noch einige Hinweise. Sie können im Chat Fragen stellen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und kann auf der Homepage von Publik Forum noch einmal angesehen werden, und für Spenden zur Finanzierung dieser Veranstaltung sind wir sehr dankbar. Ich bin Hans-Jürgen Günther, der Vorsitzende der Leserinitiative Publik Forum, und übergebe an Matthias Strubinski.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir aus zu unserer Veranstaltung Streit um die Zukunft Deutschlands. Hans-Jürgen Günther hat es ja schon gesagt, dass es Streit gibt, es unübersehbar, es ist Wahlkampf. Es geht darum, wer der nächste Bundeskanzler wird. Es gibt noch einen Spitzenkandidaten, eine Spitzenkandidatin, die es aber wohl nicht werden wird, zum Glück. Und heute gab es nochmal einen Schlagabtausch im Bundestag. Ich finde auch, Streit ist ja durchaus etwas Notwendiges. Es gibt verschiedene politische Konzepte, wie auf die Herausforderungen reagiert werden sollen, vor denen Deutschland steht, Europa, die Weltgemeinschaft. In diesem Sinne ist es gut, dass wir streiten, dass wir auch verschiedene Konzepte diskutieren, dass die verschiedenen Parteien auch zeigen, dass sie unterschiedliche Ansätze haben. Deswegen haben wir auch die Wahl. Manchmal verdeckt Streit aber auch das, worum es geht. Wo es mir auffällt, ist sehr stark die Mordtat von Aschaffenburg, wo ein Mann aus Afghanistan, der nicht mehr in Deutschland hätte sein sollen, zwei Menschen erstochen hat. Das ist eine furchtbare, erschütternde Tat. Der CDU-Fraktionsvorsitzende, Chef Friedrich Merz und Spitzenkandidat, hat daraufhin sowohl einen Fünf-Punkte-Plan als auch ein sogenanntes Zustrombegrenzungsgesetz in den Bundestag eingebracht, wo er Forderungen erhoben hat, die er schon immer wieder mal erhoben hat, wo es um die Schließung von Grenzen geht, um das Ende von Familienzusammenführungen, also zu einem Nachzug von Familienangehörigen. Dieses Gesetz hat er versucht, mit den Stimmen der AfD, also der in Teilen rechtsextremen Partei, der FDP und des BSW, durchzusetzen. Das ist eben bei einer Entschließung gelungen, später dann bei dem Gesetzentwurf nicht mehr. Aber das hat doch große Empörung und auch Entsetzen und Enttäuschung hervorgerufen. Viele Menschen demonstrieren in diesen Tagen auch gegen dieses Vorgehen, auch gegen das Erstarken der Rechtsextremen. Auch darüber, finde ich, müssen wir reden, sollen wir reden. Wir versuchen aber in dieser Veranstaltung tiefer zu schürfen und auch nach der Zukunft zu fragen, die über solchen manchmal auch oberflächlichen Auseinandersetzungen doch auch vielleicht etwas tiefer liegt. Wir versuchen auch was zu setzen gegen Resignation, gegen Hilflosigkeit. Ich denke, wir werden ein paar Schneisen schlagen, ohne dass wir den Anspruch erheben, dass wir auf alles eine Antwort und ein Rezept hätten, dann glaube ich, wären wir die Bundeskanzler und nicht die anderen. Also das können wir alles nicht. Wir haben Menschen eingeladen, die mit Publik Forum sehr verbunden sind. Das ist zum einen Cornelia Füllkrug-Weitzel, unsere Herausgeberin, Theologin, Politikwissenschaftlerin, langjährige Präsidentin vom Brot für die Welt und der Diakonie Katastrophenhilfe, außerdem Honorarprofessorin an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Das ist Wolfgang Thierse, ebenfalls unser Herausgeber, Literatur- und Kulturwissenschaftler, studiert in der DDR, der beendenden DDR, gehört er zu den Mitbegründern der SDP, also der Sozialdemokraten. Er war Vizepräsident und Präsident natürlich des Deutschen Bundestages, ist bei uns Autor, gern gesehener Gast. Und mein Vorvorgänger Wolfgang Kessler ist dabei, der langjährige Chefredakteur von Publik Forum, der Wirtschaftswissenschaftler ist, sehr viel über Wirtschaft schreibt, unter anderem ein Buch, das er bei uns im Verlag aufgelegt, herausgegeben hat, wo er über das Ende des billigen Wohlstandes nachdenkt. Das gibt es bei uns auch zu kaufen. Ich bin Matthias Drobinski, Chefredakteur von Publik Forum, versuche durch den Abend zu leiten. Und meine erste Frage ging gleich an Wolfgang Thierse. Das heißt, an eins muss ich noch erinnern, dass natürlich auch Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne mitdiskutieren können, vor allem aber auch Fragen stellen im Chat. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Sie sind auch Beteiligte. Allerdings bitte keine Co-Referate halten, sonst lenkt das auch sehr ab, die anderen, die vielleicht zuhören wollen. Meine erste Frage geht aber an Wolfgang Thierse. Herr Thierse, Sie waren viele Jahre in diesem Bundestag. Wie haben Sie diesen entscheidenden Mittwoch und dann den Freitag erlebt, wo diese beiden Anträge eingebracht wurden gegen alle Proteste auch der Kirchen?
Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Am Vormittag des Mittwochs vor einer Woche war ich im Plenarsaal des Bundestages und habe die Holocaust-Gedenkstunde miterlebt. Gute, beeindruckende Reden. Und Nachmittag konnte man sehen und hören den Jubel der AfD im selben Plenarsaal. Das ist schon ein Einschnitt in der deutschen Demokratiegeschichte nach 1945. Zum ersten Mal gab es eine gemeinsame Abstimmung, eine Zusammenwirkung zwischen demokratischen Parteien und einer rechtspopulistischen Partei, nämlich der AfD. Da hat sich eine rechte Mehrheit, also von konservativ Mitte bis rechts außen gebildet. Das hätte ich mir wirklich nicht vorstellen können. Ich halte das für einen Einschnitt in der deutschen Parlamentsgeschichte nach 1945.
Friedrich Merz sagt ja, nein, das ist eben nicht das Ende der Brandmauer. Ich distanziere mich selbstverständlich von der AfD. Wir werden mit denen nicht koalieren. Glauben Sie das?
Das ist ja eine der Folgen dieses Vorgangs. In bestimmter Weise hat diese gemeinsame Abstimmung ja doch den Effekt einer Normalisierung der AfD. Ja, man macht mit ihr etwas zusammen. Und das ist ja kein Versehen gewesen. Man erinnert sich, Merz hat das ja richtig angekündigt. Mir ist egal, wer zustimmt. Ich gehe meinen Weg und keinen anderen. Die AfD konnte das nicht anders empfinden als eine Einladung. Und der Nachsatz, ich gehe diesen Weg und keinen anderen, war zugleich die Absage an etwa SPD und Grünen, nämlich, ich mache keine Kompromisse, ich gehe keinen anderen Weg. Insofern war es kein Versehen und eine absichtsvolle Inkaufnahme dessen, was dann passiert ist. Da hilft auch alles Beteuern nicht mehr im Nachhinein. Das, was da entstanden ist, ist schon ein Riss zwischen den demokratischen Parteien, nämlich ein Misstrauen. Gerade nachdem im November, das wurde ja jetzt immer vorzitiert, hat ja mit großem Pathos Merz erklärt, niemals irgendetwas in den Bundestag einzubringen, das auf die Zustimmung der AfD angewiesen ist oder mit ihr passiert, dann macht er es doch. Und das wird man natürlich nicht so schnell vergessen. Also da ist ein Riss zwischen die demokratischen Parteien gekommen, ein Misstrauen. Ich bin gespannt, ob das dann in der Bundestagswahl wieder gekittet werden kann, dieser Riss. Ich wünsche es mir, weil ja die Bundesrepublik Deutschland doch am Schluss immer auch von der Kompromiss- und Konsensfähigkeit der demokratischen Parteien lebt.
Frau Füllkrug-Weitzel, wie haben Sie diesen Tag, diese beiden Tage erlebt? Nicht im Bundestag, aber doch als politisch interessierter Mensch, wahrscheinlich vom Fernseher oder vor dem
Ja,
Laptop.
Vor der Phoenix-Übertragung aus dem Bundestag. Ich bin zwischendurch vor Wut geplatzt, muss ich sagen, und aus dem auf und abgesprungen. Herr Thierse hat ja schon vieles gesagt. Das eine ist, es war ganz klar eindeutig ein Wortbruch, aber das andere ist, es war ein ganz klares der AfD in den Karten spielen und ihr zum Machtzuwachs zu helfen. Es ist der dramatische und katastrophale Höhepunkt einer Entwicklung gewesen, allerdings, die wir ja schon seit Monaten beobachten. Es ist ja nicht das erste Mal, dass der AfD in die Karten gespielt wird. Das wird ja durch den ganzen Diskurs der meisten Parteien, leider vieler, sagen wir mal, die immer wieder die Themen aufgreift und so tut, als wären die Anschuldigungen und die Narrative der AfD tatsächlich ernsthaft die Probleme. Es war für mich also sozusagen der Endpunkt dieser extremen, dem Hinterherlaufen hinter der AfD. Und ich habe heute auch die Bundestagsdebatte zum Teil gesehen und fand den Satz von Kevin Kühnert sehr schön. Es geht hier ganz offensichtlich um Opportunität und nicht um Integrität. Also die Integrität dieses Politikers, die ist für mich beendet. Da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Ein dermaßen das Maß an Opportunismus, das hätte ich nicht erwartet. Und das hat mich wirklich, ja, man muss sagen, demoralisiert, sagen wir es mal so.
Er selber sieht es ja anders. Er sagt ja, ich bin derjenige, der sozusagen der aufrechte Recke, der jetzt sagt und tut, was zu tun ist.
Ach Gott, er selber sieht es anders. Schön. Also die Leute sollen sich ihr eigenes Urteil machen und die 1% an Gewinn, falls denn überhaupt die Demoskopie
Überhaupt.
ja hier so relevant ist, zeigt jedenfalls nicht, dass viele Leute das wahnsinnig imponierend fanden. So muss ich mal sagen, ja.
Ja, Wolfgang Kessler hat Merz sich verkalkuliert.
Möglicherweise in einer ganz bestimmten Hinsicht, also ich brauche das jetzt nicht wiederholen, ich war entsetzt auch vor der am Fernsehen über diesen Tabubruch. Ich war also nicht, aber ich war auch entsetzt über die möglichen Folgen für die Politik. Ich war entsetzt zum Beispiel auch über die CDU als Partei. Also ich habe in 35 Jahren Journalismus auch eine ganze Reihe von CDU-Mitgliedern und Politikern getroffen, die ich für sehr aufrecht halte und für sehr mutig. Die habe ich getroffen, weil ich im christlichen Bereich unterwegs bin und war. Und in dieser Partei hat niemand Widerstand geleistet. Es hat nur eine Abgeordnete dagegen gestimmt.
Also
Man
12
mag,
haben sich ja
man.
nicht beteiligt, also sie sind so ein bisschen rausgegangen, aber das waren ja auch eher die, die nichts mehr werden wollen, sag ich mal, ein bisschen
Ja,
böse.
zum Beispiel Marco Wanderwitz oder so. Der will einerseits die AfD verbieten, ist dann aber bei der Abstimmung rausgegangen. Das hat mich entsetzt, weil es bedeutet, man kann zwar sagen, im Wahlkampf muss man immer die Reihen schließen. Bei einer so prinzipiellen Sache ist das aber eine sehr gewagte Strategie. Und das hat aber Konsequenzen für die Politik in den nächsten Jahren. Denn man muss ja realistisch sehen, wenn die Umfragen irgendwo auch stimmen, dann wird die Gestaltung der Politik maßgeblich von der CDU abhängen. Das heißt, um es mal etwas zugespitzt zu sagen, es ist ein Ringen darum, wer mit der CDU die Regierung bilden darf. Wenn man
Muss,
mit einer
muss, muss.
CDU, bitte,
Muss,
muss,
sagt Herr Thierse.
ja, muss oder muss, ja, darf, muss, wie auch immer. Manche wollen vielleicht auch dürfen. Und das bedeutet, die ganz großen Veränderungen, die wir eigentlich brauchen, die müssen mit einer Partei durchgesetzt werden, die eigentlich in den letzten Jahren nach rechts gerückt ist und nach rechts gerückt wurde. Und der Widerstand dagegen, der ist, sieht man mal von einigen Einwendungen aus Schleswig-Holstein ab, relativ gering. Und das bekümmert mich jetzt in Richtung Zukunft.
Ja, es ist ja so eine Entchristlichung auch der CDU. Also man merkt ja, sie wird im Grunde eine Partei zwischen ÖVP und vielleicht auch anderen konservativen Parteien, also die auch keine Berührungsängste mit rechts haben. Das ist schon ein Unterschied, sagen wir mal, zu einer CDU, die es noch vor 10, 15 Jahren gab, in der auch durchaus engagierte Christen sagen, sowas macht man nicht mit. Ist das ein Wechsel? Ist das vielleicht etwas, was insgesamt gerade in der Politik passiert?
Der
Das
Hinweis auf
ist
die
ja.
Nachbarschaft, der Hinweis auf die Nachbarschaft, Herr Dobinski, ist wichtig. Denn das ist ja ein Anlass auch für meine Skepsis gegenüber den Beteuerern. Wir erleben ja ringsum Österreich, Niederlande, Schweden, Finnland, Italien. Überall gibt es das Bündnis zwischen Konservativen und Rechtsaußenparteien. Also es hat sich richtig aus, wie ein Sog, ein unterirdischer sichtbar geworden ist. Und ob da die CDU in Deutschland sich anders verhält, das hängt an erster Stelle von ihr selber ab. Aber deswegen habe ich gesagt, muss, der mein Einwurf, es hängt natürlich auch davon ab, ob es nach dieser Wahl gelingt, eine Regierung zu bilden, die trotz allen Rechtstendenzen auch in Deutschland eine Regierung einer vernünftigen Mitte bleiben kann. Denn wir sehen ja, also das abschreckende Beispiel Wien, dort haben sich drei Parteien, die Konservativen, also ÖVP, die Liberalen und die Sozialdemokraten, nicht einigen können. Und jetzt ist zu erwarten, dass es einen rechtsaußen Bundeskanzler geben wird.
Na, die Messe ist noch nicht gelesen nach heutigen Nachrichten.
Nein,
ja, ja, es scheint
immerhin. Aber zunächst mal läuft es in diese Richtung. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass etwas Vergleichbares in Deutschland passiert. Das müssen wir verhindern. Das ist übrigens aber vorher natürlich auch eine Aufgabe der Wähler und Wählerinnen.
Ja, ich finde es einen massiven Schaden. Darf ich?
Ja, ja.
Ich finde es einen massiven Schaden, dass das, was wir wirklich in der Tat in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben, an Integrität und wirklich ernsten Gewissensringen von Politikern und Politikerinnen der meisten Couleur, sage ich mal, und auch in der CDU, dass das plötzlich einem solchen Opportunismus weicht. Das finde ich wirklich dramatisch. Ich habe mich immer gefragt, sind denn die ganzen Republikaner wirklich dermaßen gewissenlos, dass sie dem Trump hinterherlaufen? Nun will ich Herrn Merz nicht mit Herrn Trump vergleichen, dafür ist ein zu kleines Licht. Aber die Frage stellt sich mir wirklich, natürlich, ja, Wahlkampf soll alle geeinigt sein, aber hätte er sogar noch viel weiter rechts gehen können und die hätten auch noch alle geklatscht? Hätte er noch sagen können, Remigration und sie hätten auch noch alle dafür gestimmt? Wo sind da eigentlich die Grenzen? Also meine Frage ist wirklich, wie opportunistisch sind Politiker und Politikerinnen heutzutage oder ist das jetzt mal der einmalige Ausrutscher gewesen und was könnte man gegebenenfalls dafür tun? Was wären die Voraussetzungen dafür, dass Menschen, die im Parlament uns vertreten, tatsächlich auch ernsthaft integer bleiben und ihrem Gewissen folgen und dann auch Versprechungen an ihre Parteiführung an Versprechungen halten und an die historische Verantwortung?
Ich meine, Merz hat ja bewiesen, und das macht die Zukunft eben so bedenklich, dass er bereit ist, die AfD nicht nur ihre Stimmen in Kauf zu nehmen, sondern sie als Erpressungspotenzial gegen mögliche Koalitionspartner einzusetzen.
Also was ist in der Koalition, wenn da sagt, irgendwie bei der nächsten Abstimmung frage ich mal die von der AfD, wenn ihr nicht wollt.
Ja, ja genau. So ist es ja gelaufen. Also wenn man dem Mütze nicht Glauben schenkt, das tue ich jetzt mal, dann wurden die Sozialdemokraten und die Grünen vor die Wahl gestellt, friss oder stirb. Also ihr stimmt da mit oder ich mache es mit der AfD im Prinzip. Wenn das zur Mode wird in Deutschland, dann wird eine Veränderung in Richtung mittiger Demokratie, in Richtung veränderungswilliger Demokratie nicht viel möglich sein. Und die CDU selbst wird, Herr Thierse, Sie haben die Nachbarschaft angesprochen, wenn die CDU irgendwelche Bündnisse schmiedet, sei es auch informell mit den Rechtsextremen, dann könnte passieren, was in manchen Ländern Europas passiert ist, dass die Rechtsextremen gewinnen und die CDU dabei verliert. So war es auch in Österreich. Ja. Und in Italien gibt es schon keine Christdemokraten mehr.
Das ist ja das durchaus Gefährliche des Vorgangs. Ich unterstelle mal, vermeide das Wort Opportunismus. Das Kalkül von Friedrich Merz und seiner Strategen war, wir müssen versuchen, die Empörung, die Wut der Leute angesichts der Mordtaten in Aschaffenburg und Magdeburg und so weiter, wir müssen versuchen, das aufzufangen und auf unsere wahlpolitischen Mühlen zu lenken. Und deswegen hat er plötzlich, das ist ein beunruhigender Vorgang, das Thema Migration, Integration ins Zentrum gerückt. Und übersieht dabei die Eigendynamik dieses Vorgangs, den wir in den Ländern erleben können, dass es eben nicht sicher ist, dass tatsächlich diese Stimmung, die er selber mit forciert, tatsächlich bei den Wahlen nur und vor allem bei der CDU landet und nicht eher die AfD, die rechtsaußen stärkt. Jedenfalls ist das ja die Beobachtung ringsum, dass das genauso läuft. Ich wünsche mir nochmal, ich bete innigst, dass das nicht am 23. Februar genauso in Deutschland passiert, aber die Gefahr ist nicht gering. Wer ein hochemotionalisiertes und eben nicht leicht lösbares Problem ins Zentrum des Wahlkampfs rückt, ist auch verantwortlich für die Dynamik, die er damit auslöst.
Die Sorgen und Ängste, die Menschen damit verbinden, die kann man ja auch gar nicht ignorieren. Also man sieht ja auch, es gibt Umfragen, dass auch 65% der SPD und 48% der Grünen Wähler zum Beispiel sich eine Migrations- und Asylpolitik wünschen, die dazu führt, dass weniger Menschen kommen. was macht man denn damit? Also man merkt ja, da ist was, da ist eine Verunsicherung, da ist was da, was Menschen umtreibt. Und man kann ja auch sagen, tatsächlich gibt es ja auch Probleme in den Kommunen. Jetzt Caritas und Diakonie, die mit Geflüchteten arbeiten, wissen das ja auch selbst gut genug. Also die Kirchen wissen das ja auch, dass es da durchaus Integrationsprobleme gibt, dass die Schulen Schwierigkeiten haben, eben mit Sprachunterricht, dass es also alle diese Dinge mit der Unterbringung, Wohnungsnot. Ja, also sozusagen gibt es nicht tatsächlich auch einen echten Grund, sagen wir mal, auf diese Stimmung zu reagieren.
Den gibt es, das hat man auch ernst zu nehmen, aber Problemleugnung ist falsch, aber auch das Erzeugen der Suggestion einfacher, schneller Lösungen ist gefährlich. Beides. Also das Problem ernst nehmen und nicht darüber hinwegreden das ist was naiv, leichtsinnig, mit multikultureller Emphase, das glaubt niemand mehr. Da die Mehrheit der Leute eine unmittelbare, wenn vielleicht auch überzogene Problemwahrnehmung haben, die grundlegende Sorge, dass der Staat nicht mehr Verordnung sorgen kann, dass er nicht mehr Herr des Geschehens, nicht mehr Subjekt des Verfahrens ist und dass das Ganze auch mit der Metaphorik schon Flüchtlingsstromgesetz, da ist das ja auch immer schon alles auch nochmal forciert, dass das Ganze nicht mehr und das Bedürfnis von Menschen nach Ordnung, nach Sicherheit ist legitim. Das habe ich nicht als Politiker wie auch als normaler Nachbar nicht zu verteufeln. Also weder das Problem leugnen, sondern es zum Gegenstand der Debatte machen, aber zugleich nicht versprechen, dass es eine einfache, flotte, schnelle Lösung gibt. Denn diese Lösung wird es nicht geben. Das wird auch Herr Merz nach dem 23. Februar, wenn er den Kanzler wird, ziemlich schnell bemerken.
Also ich denke, man kann zwei Sachen dazu sagen. Die Umfragen, das ist ja schön, dass so und so viel Prozent der Leute das und das wollen. So und so viel Prozent der Leute, und zwar mehr Prozent der Leute, ich habe kein schlechtes Zahlengedächtnis, aber ich weiß, dass es so ist, mehr Prozent wollen zum Beispiel Bürgergeld, ja, oder sie wollten einen höheren Mindestlohn. Also man kann, es gibt viele Politikfelder, wo man sagen kann, hier gibt es eine Mehrheit. Wird es deswegen von der CDU gehört? Wird es deswegen von der Mehrheit der Parteien gehört? Wird es deswegen gemacht und umgesetzt? Das ist, insofern finde ich das kein sehr überzeugendes Argument. Ja, es ist richtig, natürlich muss man Sorgen ernst nehmen, aber man lernt ja in je und auch Äußerungen, die massierter kommen, aber man lernt ja in jedem Kurs zur Konfliktmediation, dass man sich immer da fragen muss, was liegt eigentlich dahinter an Interessen und was liegt dahinter an Bedürfnissen, die da verletzt werden. Und darauf muss man antworten. Das hat Herr Thierse ja schon gesagt. Was sind eigentlich die dahinterliegenden Probleme, die adressiert werden müssen, unbedingt? Das heißt, das Ohr am Volk halten heißt tatsächlich zu sehen, welche ihrer zentralen Bedürfnisse werden eigentlich verletzt oder kommen zu kurz und welche Interessen müssen wir ansprechen. Das heißt nicht einfach eins zu eins wiedergeben, was ich höre. Auch dazu hat Kevin Kühnert heute, ich muss mal nachgucken, dass ich es nicht falsch sage, das Richtige aus meiner Sicht gesagt. Er hat gesagt, wenn der Mund bloß wiedergibt, was das Ohr hört, dann ist man eine Echokammer auf zwei Beinen. Und er hat gesagt, das Ohr am Volk zu halten, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, zu überlegen, was eigentlich zentrale Werte unserer Gesellschaft sind und wo es zwischen den Parteien in der Vergangenheit einen zentralen Grundkonsens gab. Was sind gemeinsame Überzeugungen? Ich sage jetzt mal hier im Zusammenhang der ganzen Flucht- und Migrationsdebatte, zum Beispiel die Menschenrechte,
Das, was um Menschen geht, eben,
die
ja.
man nicht einfach sinnlos preisgeben darf, wo man dann auch mal unbequeme Wahrheiten sagen muss und dem Volk sagen, dem sogenannten Volk sagen, ja, das haben wir gehört, auch adäquat auf die Dinge reagieren. Da kommen wir ja noch hin, welche sozialen Themen und so weiter das sind, aber gleichzeitig auch dann ihnen einfach sagen muss, diese schnellen Lösungen wird es nicht geben. Statt permanent, ich meine, der Merz sagt ja, es musste unbedingt jetzt, als würde jetzt die Welt gleich losbrennen, musste noch vor der Wahl ganz schnell was getan werden, um diese schrecklichen Opfer zu vermeiden und damit einen Alarmismus zu erzeugen, der Sache überhaupt nicht angemessen ist.
Ja, es hat ja auch, haben die Kirchen ja auch gesagt in ihrer, oder Karl Jüsten vom katholischen Büro und Anne Gideon von der evangelischen Beauftragten haben ja klar gesagt, also dieses Programm verhindert ja keinen Anschlag, sondern ist halt das, was man immer hofft, wenn man die Grenzen schließt, dann kommt keiner mehr. Da kann man sagen, ja, In Dänemark mag das funktionieren mit 68 Kilometern deutsch-dänischer Grenze. Deutschland mit 4.100, glaube ich, Kilometern Grenze insgesamt wird das ziemlich schwierig werden. Also von daher sieht man ja, viele dieser Themen kommen immer wieder. Es gibt die Hoffnung, ja, wenn wir das nicht machen, dann bleiben die Leute auch weg. Man kann jetzt aber mal andersrum fragen, was wäre denn vielleicht auch eine Asyl- oder Migrationspolitik, die auf der einen Seite diesem Sicherheitsbedürfnis, dem legitimen Rechnung trägt oder auch der Tatsache, dass viele Kommunen doch auch ächzen, auf der anderen Seite eben Menschenrechte, die Menschlichkeit auch nicht einfach vernachlässigt und vor allem auch sieht, dass ja wir als Land auch Zuwanderung durchaus brauchen. Wenn man unsere Demografie ansieht, wenn man fragt, woher kommen Fachkräfte, dann müssen wir ja eigentlich auch froh sein, dass ein paar Menschen auch immer noch es wert finden, nach Deutschland zu kommen.
Ich würde gerne, bevor wir darauf eingehen,
Ja.
das tun, was Moderatoren hassen, nämlich noch einen Punkt ansprechen, der noch zu dem vorigen gehört. Ich hatte von dem Alarmismus gesprochen, wie
Ja.
schlimm, dass also jetzt nicht noch weitere ermordet werden. Das ist dramatisch und keiner möchte das. Das will ich vorwegschicken. Aber dass die Tatsache, dass in Deutschland jeden Tag praktisch, im letzten Jahr fast jeden Tag, eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet worden ist, also eine durchaus sehr viel höhere Zahl, oder die Tatsache, dass in Deutschland jährlich 15.000 bis 20.000 Opfer sexueller Gewalt sind und dass jede vierte Frau überhaupt Gewalt von Partnern, Ex-Partnern erfährt. Es ist ja eigentlich, wenn man rein numerisch schaut, ein viel, viel größeres Sicherheitsrisiko. Die Frage ist nur, wird das Sicherheitsrisiko geringer, wenn der Täter bei mir zu Hause auf dem Sofa sitzt oder neben mir im Bett liegt? Oder was macht es eigentlich, dass das hier so zum Sicherheitsrisiko hochgespielt wird? Also ich denke, insofern muss man das sehr relativieren, ja, was eigentlich daran so furchtbar dramatisch ist. Und man muss auch in der Bevölkerung dann mal relativieren. Ich sag mal, die
Ja,
Mehrheit
die
der Frauen würde von.
Kriminalitätszahlen sind natürlich schon gestiegen. Also muss man ja schon auch
Ja, die
also
Taten der
das, ja.
Gewalttaten an Frauen steigen auch.
Ja,
Ich sehe
genau.
aber kein, ich sehe aber, und zwar wegen der AfD nebenbei bemerkt,
Wegen der.
weil Gewalt gegen Frauen und sexuelle Gewalt beginnt immer damit, dass man dem Menschen, den man zum Opfer macht, die gleiche Würde, das Selbstbestimmungsrecht, die gleichen Rechte abspricht.
Okay.
Und das entspricht absolut dem AfD-Familien- und Frauenbild, dass man mit
Leider
Frauen
auch
machen
viel mit
kann,
damit
was
zu
man
tun.
will.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, dass diese Relativierung, das eine gegen das andere
Das ist
auszuspielen,
schwierig, ne?
das
Es ist
ist
keine
nicht,
Relativierung.
das ist nicht so leicht, ja, aber sie setzen das ins Verhältnis. Und das finde ich immer problematisch. Ich meine, über Migration zu diskutieren, ist einerseits notwendig, andererseits auch verführerisch, weil man im Bereich der Migration relativ leicht Sündenböcke für alles Mögliche finden kann, gerade in Zeiten von Krisen.
Böse kommt von außen, ja, das ist so
Ja,
das. Ja.
weil wenn ich
Ja.
über die Pflegeversicherung diskutiere, dann bin ich irgendwie als älterer Mensch sehr stark persönlich darin verwickelt. Bei der Migrationsdebatte kann ich diese Verwicklung ein Stück weit ableiten auf Sündenböcke.
Ja.
Vielleicht ein paar Dinge, die ich einfach als Journalist, ich bin da kein Experte in diesem Bereich, einfach die mir aufgefallen sind. Ich habe sehr viel zu tun, auch privat oder im Engagement. Ich arbeite in einem Weltladen, engagiere mich da mit Leuten, die sich sehr stark um Migranten kümmern. Ich selber habe eine Frau im Pflegeheim, die wurde von Migranten gepflegt im Wesentlichen oder häufig. Ein paar Bemerkungen dazu. Also ich glaube, dass im linksliberalen Milieu, da muss man schon, und ich schließe mich da selbst ein, ein bisschen Selbstkritik üben. Matthias, du hattest angesprochen, es ist schon ein bisschen her, aber es gab eine Zeit, wo es eigentlich nicht erwünscht war, auch nicht im Publikforum, die Probleme anzusprechen, die mit der Migration verbunden sind. Das war eigentlich nicht erwünscht, das war politisch nicht korrekt, obwohl sie da waren. Also
Man will lieber die positiven Beispiele zeigen. Ja, so.
man hat immer gesagt, das ist eine Bereicherung, was ja auch stimmt. Es macht unsere Gesellschaft bunt, stimmt auch. Ja, aber es wächst auch ein Stück Kriminalität. Es wächst auch ein Stück Männlichkeit, wenn Migranten aus Ländern kommen, die eine ganz andere Kultur pflegen. Es ist ein Problem, wenn in Schulen, wie hier in der Nähe, ja, ein Mädchen zu einer, zur Hauptdarstellerin in einem Theaterstück gewählt wird von den Schülern und dann die Eltern dem Mädchen verbieten, diese Rolle anzunehmen, weil sie als Muslimin und Frau diese Schauspielrolle nicht anzunehmen haben. Ja. Das heißt, es sind da Dinge gekippt und da muss man schauen, wie man das wieder hernimmt und wie man das wieder hereinholt auf ein demokratisches Maß, ohne Migranten zu Feinden zu stempeln. Ich glaube, in der Diskussion braucht man ein bisschen mehr Konsequenz, also Selbstkritik, Probleme ernst nehmen, Ängste ernst nehmen. Ich kann verstehen, ich fahre einmal in 2 Wochen immer mit dem Regionalzug abends um 11. Ja. Und es ist so, dass mir neulich jemand, das war eine Studentin, die sehr selbstbewusst aufgetreten ist, die mir gesagt hat, hier hörst du ja kein deutsches Wort. Ja. Kann ich mich neben sie setzen? Ja, gut, kann man als irrational erklären, kann man verdammen die Frau? Es ist ein Gefühl, das man nicht einfach wegbekommt. Man muss es erstmal ernst nehmen. Okay. In der politischen Diskussion, würde ich sagen, fehlt so ein bisschen die Konsequenz. Also die Konsequenz müsste ja erstmal sein, das Recht auf Asyl ist unantastbar. Daran führt kein, das ist ganz klar. Es müsste dann aber auch klar sein, dass wer kein Asyl bekommt, dann ausreisen muss, weil sonst das Asylrecht ausgehöhlt wird. Es sei denn, es droht ihm Gefahr für Leib oder ihr Gefahr für Leib und Leben. Wenn man dann, es ist schon richtig, irreguläre Migration zu begrenzen, weil das die Gesellschaft überfordert. Es ist aber genauso wichtig, über Integration derer zu reden, die dann kommen, ihnen ein Recht auf Arbeit zu geben, ihnen Beistände, Sozialarbeiter mitzugeben, die in diesem Land als Lotsen wirken. Da können viele Wunder passieren, das ist ja bei den Ukrainern auch geschehen. Da können die Leute plötzlich hier aufblühen und auch das erlebe ich hier in der Nachbarschaft. Also ich glaube, es ist ein Gesamtkonstrukt, über das man offen reden muss, aber anders als es in der Politik zurzeit geschieht.
Wolfgang Thierser, Sie wollten.
Ja, ich will betonen, es geht nicht nur um Gefühle und Ängste von Leuten, sondern es geht um wirkliche Probleme. Dieses Land ist, und das ist ja durchaus als Fortschritt zu sehen, in den vergangenen Jahrzehnten pluralistischer geworden, multiethnischer, multikultureller. Und ein höchst konfliktreicher Vorgang, den wir erleben. Und in dem Thema Migration verdichtet sich etwas. In einer Zeit, wo gleichzeitig so viele dramatische Veränderungen stattfinden, künstliche Intelligenz, die Digitalisierung, die dramatischen ökologischen Herausforderungen und dann eben auch noch die innere Pluralisierung, das Fremde und die Fremden rücken näher und stellen damit natürlich das eigene in Frage, wirklich in Frage, nicht nur eingebildet. Das alles zusammen, und das wird nochmal wirklich so symbolisiert in den Migranten, die da näher rücken. Also deswegen sage ich, wir reden nicht nur über Gefühle, sondern über wirkliche Probleme.
Ja, das stimmt. Ja.
Auch ganz praktisch, Herr Kessler, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, man muss den Bürgermeistern nur zuhören, man muss Schuldirektoren zuhören. Das letzte Beispiel in Berlin, die Bergius-Schule in einer gut bürgerlichen Berliner Gegend, Friedenau, eigentlich eine bürgerliche Idylle, plötzlich ein Gewaltausbruch, weil in den letzten Jahren dort arabische Großfamilien ihre Kinder hingeschickt haben und damit sozusagen also plötzlich ein Gewaltpotenzial entstanden ist. Das ist doch nicht eingebildet. Das sind wirkliche Probleme. Ja, das stimmt. Deswegen glaube ich auch, dass wir, da hilft nichts, so etwas brauchen wir eine Politik, die den Kommunen und dieser Gesellschaft einen Moment des Luftholens ermöglicht. Ich habe versucht, in den vergangenen Jahren so eine Formel zu finden, wie das mit der Integration geht. Die hat ja 2 Seiten, ist eine doppelte Aufgabe. Diejenigen, die zu uns kommen sollen, wenn sie hier bleiben wollen und können, heimisch werden im bisher fremden Land. Und die zweite Teil der Aufgabe ist genauso wichtig, den Einheimischen soll das eigene Land nicht fremd werden. Genau beide Aufgaben sind ernst zu nehmen. Und das
Das
müssen wir,
finde ich genau richtig. Ja?
Das muss man herausfinden. Deswegen zum Beispiel ist Wohnungspolitik, bezahlbare Wohnung, etwas, hat etwas mit Integration zu tun. So, und jetzt bezogen aber auf die engere Frage, Herr Kessler, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Ich glaube, die künftige Migrationspolitik muss vier Dimensionen berücksichtigen. Erstens Respekt vor unserem Grundgesetz. Und das heißt aber, wir müssen, und das wird nicht leicht sein, darüber debattieren, wie wir das Asylrecht präzisieren, den praktischen Umgang mit dem Asylrecht. Sie haben es gesagt, wer ein Asylrecht hat, wer es zugesprochen hat, soll bleiben können, aber andere können dann nicht bleiben. Und da muss man sehen, wie das praktikabel ist. Zweitens, es gibt nur europäische Lösungen. Wer antieuropäische Lösungen will, schürt nicht nur europäische Konflikte, der wird auch scheitern. Deutschland liegt nun mal in der Mitte des Kontinents und wir brauchen die anderen ringsum und müssen deswegen sehen, und die werden alle nicht nur nach unserem deutschen Modell. Wir sehen, wie die Polen und die Österreicher reagieren, zum Beispiel auf den Vorschlag von Merz. Das Dritte ist, wir brauchen Zuwanderung, es ist schon gesagt worden, um unseres künftigen Wohlstands willen. Das müssen wir zugleich regeln. Also, das spricht gegen diese einfachen Formeln, die von Merz hat. Das Letzte und Vierte ist, das Ganze muss auch noch verdammt nochmal irgendwie praktikabel sein. Denn, wenn ich das richtig beobachte, gehört zu dem Ärger ganz vieler Leute, und zwar nicht nur tumbe Leute, dass sie immerfort von der Politik hören, auch von Sozialdemokraten und Grünen, das geht alles nicht. Das können wir nicht machen, wegen unseres Grundgesetzes, wegen Europa, wegen des Rechtsstaates, weil das und so weiter. Und da sagen die Leute, nein, eine Politik und ein Staat, der immer nur sagt, was alles nicht geht, bei einem Thema, das uns nicht nur ängstigt, sondern das mit so vielen Problemen behaftet ist, das erzeugt genau die Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach dem starken Mann, der den gordischen Knoten durchlegt. Und Merz gibt ja diesen Gestus. Er spielt ihn, er wird die Rolle nicht einlösen können, aber es ist genau die Reaktion darauf, dass ganz viele Leute sagen, ihr sagt uns immerfort nur, was nicht geht, was unpraktisch ist, aber nicht, was geht.
Ja, weil das, was geht, natürlich auch sehr kompliziert ist. Also man merkt ja, es ist ja ein Thema, das sehr gut, sagen wir mal, für Identitätspolitik taugt. Also wo verortest du dich in dieser Debatte? Bist du nur dafür, dass die gehen? Bist du nur dafür, dass du sagst, es gibt keine Probleme? Aber das, was man ja letztlich sieht, dass da einerseits sehr viel gelingt, das muss man auch sagen. Also wenn man zum Beispiel sieht, was mit den Menschen geschehen ist, die 2015 gekommen sind, wie viele da auch in Arbeit gekommen sind, wie viele da in Krankenhäusern arbeiten, da kann man sagen, nein, es gibt keinen Kontrollverlust. Also diese Vorstellung ist ja auch irrational, aber eben, es gibt eben doch eine ganze Reihe von Problemen, die man auch in diesem Kleinteiligen angehen muss, eben auch um Menschen zu integrieren, um Grenzen zu setzen und auch um zu sagen, bestimmte Menschen, die kein Bleiberecht mehr haben, müssen dann auch gehen. Also was sehr schwer ist umzusetzen, wie man ja sieht, tatsächlich, weil es braucht auch immer Länder, die es aufnehmen.
Richtig.
Das ist genauso mühsam. Also da sieht man, das ist schon eine Debatte. Ist es denn tatsächlich das größte Problem, das Deutschland gerade hat, die Migration? Ist es das emotionalste vielleicht? Aber ist es das größte auch?
Ich glaube, dass die Gestaltung der wirtschaftlichen Zukunft für Deutschland schon die größte Herausforderung ist. Da ist nicht alles schlecht, was gelaufen ist, aber es ist schlicht und einfach so, ich meine, schlicht und einfach ist jetzt irgendwie komisch dahergesagt, aber es ist so, dass Deutschland ein Wirtschaftsmodell Deutschland hatte, das sich zu einer Glücksspirale entwickelt hat. Nämlich vom Ausland preiswerte, billige fossile Energie zu importieren, preiswerte Produkte zu importieren, preiswerte Arbeitskräfte einzukaufen und dafür teure Maschinen, teure Investitionsgüter in andere Länder zu exportieren. Und jeder Tennisspieler würde sagen, Vorteil Deutschland, das war eine Glücksspirale. Und durch den Krieg, durch die Klimakrise vor allem auch, ist dieses Exportmodell Deutschland zum Teufelskreis geworden von der Glücksspirale. Und das zeigt sich jetzt überall. Die Energiepreise sind hoch. Bestimmte Exportmärkte sind schwer zugänglich. Eine Reihe von Unternehmen hat den technologischen Sprung in die Zukunft nicht geschafft oder nicht schaffen wollen. Und jetzt geht es darum, diese Volkswirtschaft auf ein Gleis zu bringen, das nicht irgendwie 2,5% Wachstum garantiert, aber ein Gleis des Umbaus, der respektiert, dass wir eine klimaverträgliche Volkswirtschaft brauchen, die die planetarischen Grenzen respektiert. Da ist einiges passiert und da kann man ruhig darauf ansetzen. Also es braucht dann eben einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und einen Umstieg auf erneuerbare Energien. Es braucht eine gezielte Förderung von Unternehmen, die versuchen, auf die neue Schiene aufzuschlagen, was sie bisher verpasst haben. Da braucht es aber eine gezielte Förderung. Wenn ich allen Unternehmen die Steuern senke, dann fördere ich vor allem Unternehmen, denen es jetzt gut geht. Die haben dann noch mehr Geld. Und es braucht einen europäischen Binnenmarkt, der gestärkt werden muss, um ein Stück weit die Verluste der Exportmärkte in China, in Asien und vielleicht auch bald in den USA abzufedern. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung.
Cornelia Füllkrug-Weizen, Sie hatten auch gerade angehoben.
Nein, habe ich nicht.
Ja, also dachte gerade, Sie.
Und dann
Aber
könnte man ja natürlich mit
ja.
Cornelia Füllkrug-Weizen noch darüber reden, wie man das partnerschaftlich in eine unter diesen neuen Bedingungen gerechte Weltwirtschaftsordnung gießt.
Da kommen wir wahrscheinlich vielleicht noch hin.
Ich will nur,
Ja, genau.
Herr Dobrinzi, ich will nur ausdrücklich sagen, es ist das die Migration ist das emotionalste Thema, aber wirklich nicht das Wichtigste. Zu unserer Entlastung erinnere ich an die Sinus-Studie, die gerade veröffentlicht wurde. Also, was ist bei jungen Leuten los? Und da gibt es ja gegen alle Aufregung, die wir ja gelegentlich teilen, folgende Mitteilung. Ich habe sie extra notiert. 80% der jungen Leute blicken ganz positiv auf die Zukunft. Ihre eigene. Und über 50% blicken relativ positiv auf die Zukunft der Gesellschaft unseres Landes. Das ist ja dann das Skeptische. Aber dann, was sind Ihre Hauptsorgen? Erstens Krieg. Zweitens Extremismus und Populismus. Und drittens Umwelt und Klima. Also als ich das las, dachte ich, Gott sei Dank wird man gelegentlich auch von den eigenen Aufregungen abgelenkt, wenn man blickt. Andere nehmen nicht die gleichen Aufregungen in der gleichen Intensität. Das nur nebenbei. Sonst hat man schon recht. Ich will Herrn Kessler ausdrücklich zustimmen. Was wir vor uns haben, ist sozusagen eine Dreiecksaufgabe, wie ich das mal nennen will. Einerseits die unerhörte Investitionen zu tätigen in Modernisierung unserer Industrie, künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Die zweite Ecke ist, das zugleich zu verbinden mit ökologischen Innovationen, mit ökologischer Vernunft. Und das dritte Eck bei diesem Dreieck ist, wie bringen wir es fertig, dabei die Risiken und Gewinne, die Lasten und die Vorzüge einigermaßen sozial gerecht zu verteilen? Denn was wir sehen, ich habe gerade bei Bill Gates gelesen in einem Interview, der sagt ganz nüchtern, künstliche Intelligenz, was da passiert, häuft Reichtum bei immer wenigen an, exponentiell. Also die technologische Entwicklung erzeugt zunächst einmal massive Ungerechtigkeit. Und das kann ja nur, da muss Politik gegensteuern. Deswegen sage ich, dieses Dreieck scheint mir, ist die große Herausforderung, mit der wir es politisch zu tun haben.
Denkt da.
Ich wollte zwar für nichts, ich wollte nichts zur Wirtschaftsfrage sagen von Herrn Kessler, aber wollte ähnlich sagen, wie es offensichtlich die Jugendlichen getan haben. Wir haben noch ein paar wirklich sehr viel, also auch sehr, sehr große Probleme, die internationaler Art sind oder genauer gesagt globaler Art, die aber auch eine sehr große Auswirkung auf unser Leben in Deutschland haben. Das eine ist tatsächlich die Frage, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, global die CO2-Emissionen zu reduzieren und schaffen wir es, unseren angemessenen Beitrag zum Klimaschutz in Deutschland zu leisten. Und das Thema ist jetzt ein bisschen ins Abseits gerückt durch diese, ich sage jetzt doch mal, durchaus auch künstliche Fokussierung oder erzeugte Fokussierung auf rein ein einziges Thema, nämlich Migration. Aber ist natürlich trotzdem eine Bedrohung sondersgleichen. Es werden uns nicht die Migranten bedrohen, die wir jetzt gerade haben, sondern potenziell, wenn man das als größtes Problem sieht, dann muss man was gegen Klimaschutz tun. Denn der Klimawandel macht ja so viele Millionen Menschen obdachlos,
heimatlos.
sagen wir mal, heimatlos und wird eine Vielzahl von Flüchtlingsbewegungen auslösen, wenn wir das nicht in den Griff kriegen und wenn wir nicht unseren angemessenen Anteil auch an der internationalen Klimafinanzierung leisten. Insofern ist das mindestens genauso großes Thema. Und dann würde ich nicht sagen, das dritte Thema ist der Ukraine-Krieg, sondern ich würde sagen, das dritte Thema ist die Tatsache, dass wir uns jetzt sozusagen in einem Interregnum befinden. Die Grundpfeiler der internationalen Ordnung gelten nicht mehr. Was Krieg und Frieden betrifft, die UN-Charta mit ihrem Aggressionsgewalt Verbot ist mehrfach ausgehebelt worden, ohne allzu viel Widerspruch und ohne dass man wüsste, was man dagegen tun kann. Drei der fünf großen Mächte, Vetomächte sozusagen, haben eine erklärte, durch Herrn Trump ja jetzt jüngst gerade dezidiert erklärte Expansionspolitik zu ihrer Außenpolitik erklärt. Das heißt also, es ist ganz klar, diese drei Mächte werden auf Regeln verzichten wollen, und zwar um jeden Preis, und ihr eigenes Interesse und ihren eigenen Einflusskreis erweitern wollen. Und das in einer Zeit, in der sozusagen das gesamte Abrüstungs- und Rüstungskontrollgeschehen fast zum Erliegen gekommen ist, in einer Zeit, in der Kriege scheinbar, ich hoffe, dass es nicht so ist, scheinbar unbegrenzbar sind. Wir sehen ja wirklich Jahre und Jahre während der Kriege, wir haben es in Syrien gesehen, das ist jetzt mal vorübergehend zu einem Zwischenstand gekommen, von dem wir noch nicht wissen, ob er dauerhaft ist. Wir haben den Kriegen im Nahen Osten, wir haben den Ukraine-Krieg und keiner hat eine Lösung, keiner hat einen Plan. Und die UN steht in diesem ganzen Geschehen, die ja eigentlich mal die friedensgestaltende Macht sein sollte und dazu gegründet worden ist von den Amerikanern, dass sie den Frieden wahrt in der Welt, steht dem hilflos gegenüber. Das sind für mich mindestens genauso gewaltige Probleme, auf die wir reagieren müssen und die wir auf die wir leider auch nicht kostenneutral reagieren können.
Sie
Beides
waren ja bei den
vielleicht zum Thema, ja, was angesprochen wird, Kosten oder bei Thierse Reichtum. Also das fällt mir jetzt im Wahlkampf auf. Ich habe selber zwei Diskussionen geleitet, öffentliche und natürlich auch viele gesehen. Das Thema Reichtum und wie man damit umgeht, das ist ein bisschen ein Tabu. Vielleicht können Sie mir widersprechen, das wäre gut, aber ich finde es ein Tabu. Das wurde erst zum ersten Mal so richtig durchlöchert durch die Heute-Show, aber das ist eine Satire-Show, die hat das zum Thema gemacht. Aber diese ungeheure nationale und internationale Konzentration von Reichtum, die hat ja drei ganz große Probleme. Zum einen kreiert sie macht sie den Abstand zwischen Ärmeren und Reicheren immer größer. Das ist eine Binsenweisheit, das ist klar. Wir erleben über Elon Musk und seine, ich sage jetzt mal, seine Bande von Superreichen, wie Demokratie im Prinzip in Beschlag genommen wird durch Reichtum. Wir erleben aber auch, und das wird übersehen in Deutschland, und daran haben Sie mich gerade erinnert, Herr Thierse, wie wichtig das ist, dass Reichtum, so wie er sich gegenwärtig konzentriert, auch wirtschaftliche Probleme schafft. Und zwar ganz große. Denn der Reichtum konzentriert sich an den Börsen, im Finanzsystem, im Bitcoin. 2000 Milliarden US-Dollar sind in Bitcoins angelegt. Und er konzentriert sich im Goldvorrat. Was will ich damit sagen? Der Reichtum, immer weniger besitzen immer mehr. 4% der Bitcoin-Anhänger besitzen 86% aller Bitcoins. Dieser Reichtum wird völlig unproduktiv am Finanzsystem gehalten. Er wird nicht investiert. Während auf der anderen Seite es immer mehr Investitionsziele gibt, immer mehr Ziele gibt, in die eigentlich investiert werden müsste. Es beginnt bei der Deutschen Bahn. Es endet bei Schulen. Es gibt sehr viele Investitionsziele weltweit, Bekämpfung der Armut, Bekämpfung der Fluchtursachen. Und dieses Problem, das wird jedes Mal auf dem Weltwirtschaftsforum von Davos, von Oxfam konsequent angesprochen. Aber es wird immer ein Stück weit unterschlagen, dass selbst die Wirtschaft unter einer Konzentration von Reichtum leidet, dass sich nur auf die Börse und auf Goldvorräte und Bitcoin konzentriert.
Das Was wird hilft denn dagegen? Ja, genau.
Nein, ich wollte sagen, das wird jetzt natürlich noch schlimmer werden unter Elon Musk, ich sag's jetzt mal so, weil das ja, der ja noch eine viel größere Konzentration herbeiführt und auch gleichzeitig die, die Wirtschaftsmacht noch stärker ins in die Digitalisierung hineintreibt oder die Digitalisierung als Machtfaktor nutzt. Ich stimme Ihnen nicht ganz zu, dass er einfach nur die Wirtschaft, dass die Wirtschaft hier nur die Demokratie instrumentalisiert. Sie schafft sie grundsätzlich ab. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit. Ich könnte Ihnen gerne was und länger über die Bedeutung sagen, was die Abschaffung von USAID bedeutet. Und das ist da denken wir nur, ach, die armen Hungernden, jetzt hungern sie noch schlimmer in Zukunft. Das ist ja alles sehr dramatisch, aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach um die grundlegende Zerstörung jedweder Form von normalen politischen, demokratischen Vollzügen. Das ist ein riesen Bypass gelegt. Ich meine, das hätte, der Musk dürfte diese Freiheiten, dieses Mandat ja überhaupt niemals haben, dermaßen vorbei am, am Parlament. Er gerät in seine Hände geraten Daten, die, die viel umfangreicher sind, als sie denken. Wir haben jahrelang als Entwicklungssektor darunter gelitten, dass immer neue Antiterrorgesetze, immer mehr Offenlegung von Daten über unsere Partner, über die einzelnen Personen in den Partnern und so weiter gesammelt werden. USAID war da der Großmeister drin und hat es am meisten durchgesetzt. Das heißt, da liegen nicht nur irgendwelche Daten von irgendwelchen Projekten, sondern da liegen Daten von Millionen von Empfängern und von NGOs vor allen Dingen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal das Beispiel Osteuropa nimmt, weil es gerade, glaube ich, heute angesprochen worden ist in den Medien, In Serbien hat USAID sehr gezielt ja jahrelang, weil das ja ein Instrument der Softpower war, in der Amerika auch sozusagen seine Werte und Interessen durchgesetzt hat, hat es ja jahrzehntelang Menschenrechte, Demokratisierung, Antikorruption etc. gefördert. Die meisten, also es hatte einen Schwerpunkt auch in diesem Bereich. Diese Förderungen fallen jetzt aus, weltweit. Und das bedeutet, also heute hat man schon frohlockt in Serbien die Regierung. Das bedeutet, dass jetzt sozusagen endlich auch die interne Opposition wegfällt. Das heißt, dass es einen riesen Umbau gibt zwischen demokratischen und nicht demokratischen, autokratischen Kräften weltweit. Und das ist sehr, sehr viel mehr, denke ich mal, als nur das Wegfallen von Hilfsgeldern, sondern er hat dadurch eine Gestaltungsmacht politisch global bekommen, die dramatisch ist, und zwar nur als großer, ich sage jetzt mal, Kapitalist, nicht als irgendwie demokratisch gewählter Mensch.
Ja, und das ist ja auch bewusst
will. Wir erleben wie das, wie man früher so schön gesagt hätte, wie das Kapital die Politik ersetzt. Das erleben wir gerade. Das ist nicht, es ist wirklich, wenn man so will, ein Stand des Kapitalismus, den noch keiner so vorhergesehen hat, dass der Moment kommt, wo Politik beiseite gefegt werden kann und überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und die ganzen Instrumente, die es bis dahin gab, schlicht global und in den USA ignoriert werden, um noch politischen Willen der Bevölkerung einzubringen. Also das ist nicht nur die Instrumentalisierung, es ist eine fundamentale Zerstörung von Politik und politischen Regelsetzungen. Er ist ja auch in der Hauptfinanzier der UNO, die USA, und sie zerlegen gerade sämtliche internationalen Instrumente, die man brauchen könnte und müsste, um zum Beispiel globale Güter gemeinschaftlich und im globalen Interesse zu steuern, etc. Wir haben nicht genug Zeit, das jetzt auszuführen.
Sind wir da hilflos, Herr Thierse?
Auf die Entwicklung innerhalb der USA haben wir relativ wenig Einfluss. Denn was wir da erleben, ist ja, das macht das so gefährlich, die Kombination ökonomischer, medialer und politischer Macht. Auf eine Weise, wie es das auf so extreme Weise
noch nicht gegeben hat.
Mir fallen böseste leninistische Theorien, Elemente ein, die dazu sagen, also das ist ja, das sind ja nicht mehr nur Monopole, das ist ja eine schlimmere Entwicklung. Und damit ja auch sozusagen anstelle von Politik sozusagen Entregelung von Prozessen. Deals anstelle von Verträgen. Verträgen müssen sich an Regeln halten, die für beide Seiten gilt. Deals, da geht es nur um kurzfristige oder längerfristige Interessen. Also und so weiter. Das können andere noch viel besser schildern. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass davon ein Zwang ausgeht, dass Europa sich einigt und ein Gegengewicht bildet. Ob das gelingt, angesichts der ökonomischen Abhängigkeiten, in denen sich Europa befindet, angesichts auch der inneren Zerstrittenheit Europas, das weiß ich nicht. Aber wer sonst soll es machen? Denn wir leben ja, vielleicht helfen am Schluss auch die Interessen der dritten Länder, also von solcher Länder wie Indien und Südafrika, Brasilien, die sich ja irgendwie doch unterscheiden von denen der USA und von denen von Trump. Sodass vielleicht so etwas möglich ist wie Versuch einer gemeinsamen Politik zwischen Europa und den Teilen der BRICS-Staaten. Leider gehören ja auch Russland und China zu denen. Also das wird eine der großen Herausforderungen sein für die Europäische Union und die wichtigen Länder darin, also Deutschland, Frankreich und hoffentlich auch England, die dabei eine Rolle spielen.
Also ich denke, mir würde es ja schon reichen. Also das sind mit Sicherheit die Ansätze, die wir brauchen. Aber mir würde es, wenn wir jetzt über den Wahlkampf in Deutschland reden, dann würde mir es schon reichen, wenn man mal über eine Vermögensteuer reden würde.
Ja.
Würde mir schon reichen. Und zwar gibt es ja, ich habe das selbst darüber berichtet, gibt es ja eine Studie, die Schweizer Vermögensteuer, das ist ja nun wirklich ein sehr hochkapitalistisches Land, die Schweizer Vermögensteuer auf deutsche Verhältnisse übertragen hat. Also in Deutschland ist maximal die Rede von einer Milliardärsteuer, damit man sich als Partei mit möglichst wenig Leuten nur verscherzt, nämlich mit den 300 Milliardären. Ich selber wäre der Meinung, dass wir eigentlich als eines der wenigen Länder, das keine Vermögensteuer hat in Europa, dass wir da mal uns an der Schweiz orientieren. Die hat eine niedrige Vermögensteuer zwischen 0,2 und 1% und setzt aber bei einem Vermögen von 100.000 Euro pro Person an. Ergebnis ist, sie nehmen 7,3 Milliarden Schweizer Franken ein. Auf Deutschland übertragen bei diesem System eine sehr geringe Vermögensteuer, aber sehr viele Leute mit erfasst, weil man schon bei 100.000 ansetzt. Das würde übertragen auf Deutschland eine zusätzliche Einnahme von 70 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten, wenn man das einfach überträgt. Da könnte man einerseits die Steuern der anderen, die Steuern aller senken und andererseits hätte man genügend Geld zu investieren, dort zu investieren, wo man es braucht und könnte sogar noch die Schuldenbremse einhalten. Aber mir fehlt sowas in der Diskussion wirklich. Also der Mut zu sagen, okay, besteuern wir das Vermögen, machen wir das aber sehr gering, im Prinzip satirisch gesagt, damit es niemand merkt, und sammeln aber sehr viel mehr Geld ein, als wenn wir nur ganz wenige Milliardäre besteuern und haben dann die Möglichkeit, sehr viel zu investieren und sogar noch die Steuern zu senken.
Ich finde das sehr diskussionswerte Vorschläge und ich finde es auch gut, dass Sie es nochmal auf das eigene Land lenken, will aber trotzdem den letzten Faden noch spinnen, was die internationale Frage betrifft.
Ich habe gebrochen, Entschuldigung.
Ja. Nee, macht nichts. Ich würde, Herr Thiersen, natürlich ist es auf jeden Fall gut, dass Europa United hier die richtige Antwort wäre oder auch ist und hoffentlich auch wird. Aber das alleine genügt nicht. Ich glaube, wir können nicht mehr in Regionen und Blöcken alleine denken. Ich glaube, wir sind jetzt darauf angewiesen auf, ich sag mal, früher gesagt, alle Menschen guten Willens sind in diesem Falle tatsächlich Akteure und also Staaten und nicht staatliche Akteure aus allen Teilen der Welt, die sich ja auch zum großen Teil inzwischen dem Blockdenken entziehen, die aber gemeinsam daran interessiert sind, an einer regelbasierten internationalen Ordnung. Das sind im Prinzip, wenn Sie es gut verstehen, müssten es sein und sind es auch sehr viele der kleineren und ärmeren Länder, der sogenannten Entwicklungsländer, weil die sehr genau verstehen, dass wenn man nur noch Deals macht, also eine Deals-basierte Politik macht, dass die Schwächsten immer verlieren. Beim Deal verliert immer der Schwächste. Und dass sie die Ersten sein müssten, die eigentlich daran interessiert sein müssten, eine internationale Ordnung aufrechtzuerhalten, die den Schwächsten und Ärmsten und auch den globalen Gütern großen und Schutz und große Unterstützung gibt. Deswegen glaube ich, wir gehen auf völlig andere Allianzen zu, müssen dafür auch offen sein, vielleicht ein bisschen die Moral aus der Außenpolitik nehmen und gucken, was sind eigentlich unsere wichtigsten strategischen Ziele langfristig betrachtet, zur Stabilisierung einer gerechten und oder Herstellung, zur Stabilisierung einer Friedensordnung unter Wiederherstellung einer Friedensordnung und einer gerechten und fairen Weltwirtschaftsordnung und zur Begrenzung der Klimakatastrophe. Und da, wie gesagt, werden wir nehmen müssen, was wir kriegen. Und da wird dann auch die Entwicklungspolitik in diesem Kontext auch eine neue, weitere Dimension bekommen, die weit über das hinausgeht, was nur humanitäre und armutsbekämpfende Aufgaben sind. Wir müssen eintreten für Rahmenbedingungen weltweit, die nicht dazu führen, dass die Reichsten noch immer reicher werden und die Ärmsten immer ärmer und die Schwächsten immer mehr überfallen.
Wird es Frieden geben mit Donald Trump? Was werden die Deutschen dazu beitragen können?
Ja, da sind wir ja alle neugierig, was da passiert. Ob Trump die Ukraine schlicht verrät, weil er sagt, ich mache einen Deal mit Putin und die Ukraine wird gezwungen zu Opfern, zu denen sie bisher nicht bereit war, mit allen Folgeproblemen. Ich weiß es nicht. Wenn man sieht, was er bezogen, also nur als den anderen Konflikt hört, Nahost, Palästina, was er da für Vorschläge macht. Die sind ja jedenfalls nicht von friedensstiftender Qualität, wenn man sagt, also der Gazastreifen muss von Palästinensern geräumt werden, damit dort eine Riviera entsteht. Also sozusagen ein Disneyland von kapitalistischen Investoren. Also diese Art des Denkens, ich kann mir nicht vorstellen, dass das friedensstiftend ist. Es kann vielleicht zu einem Geschäft mit Putin führen, aber dessen Opfer haben dann die Ukraine und die Europäer zu tragen, nicht die USA.
Es wird immer Geschäfte sein bei seinen Deals, die ihm vor allen Dingen und zuallererst dienen, seinen ökonomischen Interessen und denen der großen Oligarchen. Davon kann man, glaube ich, mal ausgehen. Also, dass er ein genuines Friedensinteresse hat, weiß, glaube ich nicht. Dass er mit allen Mitteln von Erpressung, Bedrohung, also bis hin dazu sagen, na, dann schicken wir eben Truppen in Gaza, das hat er ja dann zurückgenommen, weil er gemerkt hat, kam nicht so gut. Aber ich sag mal, diese ganzen Schreckensinstrumente nutzen und seine absolute Übermacht in den Händen der USA befindet sich, und das wird jetzt noch mal deutlich, eine absolute wirtschaftliche Übermacht. Und er kann unendlich viele Länder erpressen, unter Druck setzen, was weiß ich. Wie man es, wie gesagt, schafft, dann Allianzen zu finden, die in der Lage sind, auch kleineren und schwächeren Ländern zu helfen, da nicht überrumpelt und überrannt zu werden und nicht sozusagen unter die Räder zu fallen, das wird die große Aufgabe sein. Das ist die wirklich ganz große Frage.
Und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, wie viel wir für Rüstung ausgeben.
Ja, das werden wir ja.
Ja.
Also ich sage da jetzt keine Zahl. Also mir ist das ganze Thema, also jetzt gerade diese Rüstung und Ukraine, ist für mich ein schwieriges, weil das ist für mich immer sehr gewissensbelastend, aber natürlich für viele andere auch. Ja, ich war in meiner Schule vor 50 Jahren der einzige Schüler, der den Wehrdienst verweigert hat, aus christlich-jesuanischen Gründen, sage ich jetzt mal. Und bin jetzt immer plädiere im Augenblick dafür, plädiere für Waffenlieferungen an die Ukraine zur Selbstverteidigung und auch auch ziemlich solide. Und ich glaube, dass wir uns einer ganz großen Bedrohung gegenüber sehen. Ich bin nicht außenpolitisch so erfahren wie andere hier, wie vielleicht meine Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner. So eine Bedrohung eines Dreieckes aus Russland, China und Nordkorea, das ja ehemals isoliert war, die nichts mehr hassen als die westliche Demokratie, die westlichen Grundrechte, die westlichen Minderheitenrechte, die wir alle als sehr schützenswert empfinden. Das ist eine Bedrohung, die ich mir gegenüber meinen Enkeln, meinen kleinen Enkeln gar nicht vorstellen kann. Und dann haben wir jetzt noch einen Möchtegern-Diktator in den USA, der das Recht des Stärkeren auf der Welt praktiziert. Und da bin ich schon der Meinung, dass Europa insgesamt als Europa wehrfähig sein muss, und zwar mit einer Gesamtarmee, arbeitsteilige Waffenbeschaffung. Ich weiß da keine andere Alternative und es ist mir peinlich. Ich sage das ganz ehrlich, aber ich bin der Meinung, dass der Rüstungsetat steigen muss, um Europa als einzige Region der Welt, in dem wenigstens wirtschaftlich, sozial und ökologisch gleichermaßen gedacht wird, vielleicht nicht gehandelt, aber gedacht wird. Das ist die einzige Region in Europa, wo das passiert auf demokratischer Grundlage. Also diese Region werden wir verteidigen müssen. Und ich hoffe, es geht mit wenig Waffen und mit Friedensverträgen. Aber im Augenblick sehe ich das nicht.
Seit Trump jetzt zum zweiten Mal sein Amt angetreten hat, stelle ich mir zunehmend die Frage, ob es in Zukunft überhaupt noch auf Rüstung ankommt. Wenn man sieht, wie gesagt, wie die Rasur von USAID dazu führt, dass weltweit in dramatischer Weise das, was wir mit unendlich viel Geld noch in der Ukraine verteidigen an Werten, mit einem wirklich kleinen Klick zerstört wird oder an Kraft verliert. Ja, da kann man, wie gesagt, wenn man die ganzen Projekte, die Amerika finanziert, dann Amerika hat einfach den größten Teil der internationalen Entwicklungshilfe finanziert. Und dazu spielt eben das ganze Thema Demokratieförderung und Förderung der Werte und der Interessen, die die westliche Welt mal gemeinsam vertreten hat. Trump ja jetzt nicht mehr. Wie man das mit so wenigen Federstrichen und Abschalten von Websites und Abschalten von Finanzströmen besiegen kann und beseitigen kann. Und wenn man gleichzeitig sieht, wie Putin mit allen möglichen Cyberattacken, mit allen möglichen destruktiven Formen, die Sicherheit in Europa zu erschüttern und die Sicherheit der Menschen in Europa zu erschüttern, die Wahlen zu manipulieren, Einfluss zu nehmen auf die öffentlichen Diskurse, dann fragt man sich, welche Relevanz wird Rüstung tatsächlich in Zukunft spielen. Dann sage ich als allererstes, das Einzige, was ich angesichts dieser Tatsache mehr weiß denn je, ist, es ist allerhöchste Zeit, massivst Koalitionspartner zu finden, die jetzt auf Rüstungskontrolle und Abrüstung hindrängen. Das ist das, also wir haben für so viel irrationale Selbstdurchsetzungsmacht und narzisstisches Politikgespiele, dafür haben wir einfach zu viel hochdramatische Waffen und Nuklearwaffen, biologische Waffen, pipapo. Dann würde ich mal sagen, die allererste Aufgabe ist, wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie da reinzusetzen, das zu begrenzen und da wieder auf einen Weg zu finden, dass man darauf verzichtet. Die Ressourcen fehlen, wie wir wissen, sowieso. Wie der Krieg in der Ukraine ausgeht, wie der Krieg in Gaza ausgeht, das weiß kein Mensch. Das ist ja ein Teil des Problems, dass von Anfang an auch gar keine Perspektive existiert hat, wie diese Kriege je beendet werden können. Wie der Krieg im Sudan ausgeht, wie der Krieg in der Demokratischen Republik Kongo ausgeht, das weiß kein Mensch. Wir haben so viel in Waffen investiert und so viel aufgerüstet und trotzdem führen wir das im Moment zu keinem Ende. Ich will damit nicht sagen, dass ich bin keine Pazifistin. Ich bin Nuklearpazifistin, aber keine Pazifistin grundsätzlicher Art. Aber wir fokussieren uns jetzt im Moment auf eine Form der Zerstörung und der Gewaltausübung, die bei weitem nicht mehr die einzige ist. Ich denke, es wird nur auch an dieser Stelle um Verhandlungen gehen und darum, Koalitionäre zu finden, Menschen, die bereit sind, sozusagen zu Interessenausgleichen beizutragen, indem sie ihre eigene Verhandlungsfähigkeit und Verhandlungsmacht mit einbringen. Diese
Beispiel,
Kriege werden sich alle
Beispiel.
Nicht. Bitte?
Welches Land wäre denn so ein Koalitionär für Europa?
Also interessanterweise, sage ich jetzt mal, als wären Sie mich gleich fragend anblicken, wahrscheinlich wäre auch, whether we like it or not, I don't like it at all, aber wäre China vermutlich so ein Partner.
Das
Alle,
imperialistische China.
ja. Alle, also man muss ja gucken, auf wen hört überhaupt Russland zum Beispiel noch oder wer hat überhaupt die nötige
Das
Macht
ist
da.
okay, klar.
Ja,
Ja.
und darauf müssen wir achten. Also deswegen kann man jetzt nicht mehr sagen, wir suchen uns nur die edelsten und schönsten Regierungen aus, die alle unseren moralischen Anforderungen entsprechen, mit denen wir noch über Frieden reden oder die wir damit einbeziehen, sondern wir müssen gucken, welche Koalitionäre finden wir. Und ich fand es wirklich erschreckend, als sich seinerzeit Brasilien und Südafrika waren es, glaube ich, bereit erklärt haben, sie wollten vermitteln im Ukraine-Krieg. Da hat alles sich nur totgelacht, ja. Also, haha, was wollen denn die Kleinen? Aber der globale Süden hat eine völlig andere Bedeutung gefunden da muss man sagen, schon Gott sei Dank, in der Weltpolitik und ist extrem entscheidend auch für viele UN-Prozesse und Abstimmungen. Und da wird man Leute suchen müssen, die nicht nur sich von Putin beeinflussen und instrumentalisieren lassen. Die gibt es zunehmend weniger. Der Süden ist zunehmend an Autonomie interessiert und zunehmend daran interessiert, sich in keinen Block integrieren zu lassen. Und das macht ihn tatsächlich viele Länder zu potenziellen Friedensvermittlern. Aber es klingt sehr skurril.
Ja, finde ich auch.
Ja, wir werden sehen.
Also, dass man China brauchen wird für internationale Lösungen, welche Art auch immer, ist klar. Bisher ist China eindeutig Partei auf Seiten Putin-Russlands.
Eindeutig.
Eindeutig. Alle Versuche, das zu ändern, die Chinesen gewissermaßen als Vermittler oder Abschwächer ins Spiel zu bringen, sind bisher jedenfalls nicht gescheitert. Und natürlich, auch das gehört dazu, wenn man verhandeln will, braucht man Verhandlungsmacht. Und Verhandlungsmacht begründet sich aus ökonomischer Kraft, aus militärischer Kraft und aus politischer Geschlossenheit und Entschlossenheit. Und da sind wir genau bei den Schwächen Europas. Und deswegen wird es nicht gehen anders. Das ist ja der Fluch der putinschen Untat, dass wir mehr aufrüsten müssen. Der Streit, darin sind sich ja eigentlich alle von AfD und BSW abgesehen, alle einig, der Streit geht darum, zu wessen Lasten, wer trägt die Kosten. Also ist ja leicht gefordert, 3%. Und da
Ja.
weiß man jetzt, die 2% sind über 70 Milliarden. Und 3% oder 3,5%, Herr Habeck, das sind 120, 130 Milliarden. Woher sollen die kommen? Die Andeutung von Merz habe ich schon vernommen. Kürzungen, Subventionsabbau, wir
Ja.
können nicht alles leisten. Und er sagt es nicht, aber gemeint ist schon der Sozialstaat. Nicht nur Bürokratie abbauen, natürlich kann man auch über Effektivität reden. Das wird die Auseinandersetzung auch sein, immer bei der Voraussetzung, damit Europa mehr Verhandlungsmacht hat, überhaupt wieder ein Friedensfaktor werden zu können, brauchen wir ökonomische Kraft, aber eben auch militärische Kraft. Und von der politischen Geschlossenheit und Entschlossenheit sind wir auch weit entfernt. Also da bin ich ziemlich ernüchtert und eher skeptisch, zumal wir doch erleben, das gehört ja zu den irren Pointen von Trump, dass der gerade mit dem, was er in Sachen Grönland und Panama von sich gibt, im Grunde Putins Aggression im Nachhinein rechtfertigt.
Ja, und
Ja.
Chinas potenzielle Aggression gegen Taiwan auch,
Auch,
ganz klar. Ja, ja.
ja. Also, nicht, und natürlich könnte man auch gut sagen, wo sind die Interessendifferenzen zwischen den USA, also da muss man sagen, den Trumpschen USA. Ich hoffe ja, dass das nicht identisch ist mit dem ganzen Land. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also die Interessenlage der USA, auch gehört es doch zu den Verrücktheiten, nicht? Er will jetzt auch mit der Ukraine einen Deal machen. Eure seltenen Erden dafür, dass wir euch überhaupt Waffen liefern. Und nun gehört es zu den Kostbarkeiten dieser Äußerung, dass diese seltenen Erden vor allem im Osten der Ukraine sind, die gerade von Russland besetzt sind. Vielleicht bringt es ihn dazu, genau deshalb noch militärisch solidarisch mit der Ukraine zu bleiben und in den Deal mit Putin, wenn er ihn denn will, zu sagen, ihr müsst aber die Ostukraine hergeben, damit ich die seltenen Erde bekomme. Also ich höre auf damit, weil ich das alles etwas absurd und komisch finde, sondern die nüchterne Tatsache, Verhandlungsmacht, damit wir überhaupt irgendein Friedensfaktor sein können, braucht Europa, und dazu brauchen wir ökonomische Kraft und militärische Kraft.
Ich glaube, dass wir uns da einig sind, dass uns das nichts hilft, militärische Macht zu haben, wenn gleichzeitig sozusagen, das hast du ja selber gesagt, wenn gleichzeitig das auf Kosten der Sozialausgaben geht und des sozialen Friedens und der sozialen Sicherheit. Und wenn das wiederum dazu führt, dass rechte und auch durchaus von Putin mitgeförderte und Trump und Musk mitgeförderte Kräfte zunehmen, dann können wir zwar hinterher irgendwie Waffen besitzen, aber sind vielleicht kein demokratisches Land mehr und wissen gar nicht, wessen Werte wir da noch verteidigen. Also das muss in einer Vernunft, also das muss man mitbedenken. Ja?
Darüber habe ich gesprochen, dass das ja der innenpolitische Streit sein muss und wir da mit großer Skepsis in Richtung CDU und FDP blicken müssen.
Es wurde auch bisher über Schulden finanziert, wenn ich an das Sondervermögen denke. Aber gut, lassen wir das. Ja. Also das wird die Auseinandersetzung sein. Mhm. Aber wie gesagt, bisher wurde es über ein Sondervermögen finanziert oder wird es über Sondervermögen finanziert, dem auch Friedrich Merz zugestimmt hat.
So, eine Viertelstunde haben wir noch. Ich würde mal, bevor wir dann in so eine Schlussrunde gehen, vielleicht mal ein paar Fragen aus dem Publikum auch in die Runde werfen. Das passt deswegen ganz gut, dass wir bei der Sozialpolitik angekommen sind, weil da gibt es auch eine Frage dazu. Also droht sozusagen der Kahlschlag, droht irgendwie, sagen wir mal, auch dadurch das Sozialsystem aus dem Ruder zu laufen, das, was wir auch an Sicherheiten in der Renten- und Gesundheitspolitik haben. Das ist so eine Frage. Das andere ist die Verbindung, das haben wir auch nur kurz angedeutet, von Klimaschutz und Wirtschaft. Also ist sozusagen der Traum vom grünen Wachstum ausgeträumt. Das sind vielleicht mal so zwei Fragen, die ich mal beide in die Runde geben würde. Es kommt gleich noch eine zweite Runde, aber das würde ich jetzt erstmal so allen in die Runde zum Beantworten, Nachdenken geben.
Also der Traum von Klimaschutz und Wirtschaft, der ist aus meiner Sicht nicht ausgeträumt. Grünes, also um genau zu sein, grünes Wachstum im wörtlichen Sinne wird es nicht geben. Aber es gibt ein grüneres Wachstum. Und das ist eigentlich, da war die Ampelregierung in bestimmten Bereichen besser als ihr Ruf. Das muss ich schon als Ökonom sagen. Also die erneuerbaren Energien wurden stark gefördert. Dort werden die Klimaziele übertroffen. Die werden nicht nur eingehalten, die werden übertroffen. Im Bereich Wärmewende, also weg von Öl, Kohle und Gas, im Bereich Wärmewende gab es zumindest die Akzentsetzung mit diesem sehr umstrittenen, aber auch durch eine Kampagne belasteten Heizungsgesetz, das im Augenblick eigentlich so richtig in Gang kommt und von dem die Vertreter der Gemeinden, der Kommunen jetzt behaupten, dass es richtig wirkt und dass man es auf keinen Fall rückgängig machen sollte. Also die Wärmewende ist initiiert und manche werden mich schlachten, aber auch in der Verkehrswende gibt es Akzente, die aus meiner Sicht schon beispielhaft sind. Während zuvor drei CSU-Verkehrsminister die Bahn versucht haben zu ruinieren, ist es dieser Regierung zum ersten Mal gelungen, im Bundesverkehrswegeplan mehr Milliarden für die Schiene vorzusehen als für Straßen. Und die Sanierung der Bahn ist ein Stück weit zumindest begonnen. Das ist noch keine Verkehrswende insgesamt, aber es gibt Anzeichen, 49-Euro-Ticket, jetzt wieder gefährdet durch Bayern typischerweise. Und es gibt Klimaschutzverträge mit Industriebetrieben, die über das Wirtschaftsministerium gelaufen sind, die diese Betriebe subventionieren, die ihnen Steuervorteile bieten, wenn sie Klimaschutz im Betrieb akzentuieren. Also ich finde, da ist schon was passiert. Grünes Wachstum wird es nicht geben. Aber man könnte dahin kommen, dass man grüne Bereiche stärkt, während andere Bereiche an Bedeutung und auch an Arbeitskräften verlieren, sodass die grünen Bereiche die Arbeitskräfte aufnehmen können, sodass bestimmte grünere Bereiche wachsen und graue Bereiche zurückgehen und schrumpfen, dann hat man ein geringes Wachstum, aber es ist ein gesundes Wachstum, das durchaus mit Klimaschutz vereinbar sind. Wenn man das konsequent verfolgt, Verkehrswende und Wende der Gebäudesanierung, dann wird Deutschland auch seine Klimaziele einhalten können, vorausgesetzt, es wird bei der Bevölkerung dadurch mehrheitsfähig, dass es wirklich durch Gerechtigkeit und ein Klimageld für die sozial Benachteiligten abgesichert wird.
Also ich höre das gerne von Ihnen, Herr Gessler, weil man ja eher den Eindruck hat, dass es da ein Rollback gibt. In den USA findet es sowieso statt, international, dass plötzlich...
Ja, ich habe so von Deutschland geredet.
Ja, ökologische Themen gewissermaßen an die Stelle gesetzt werden. Ich hoffe auch darauf, dass es ein doppeltes Interesse gibt. Einerseits das Interesse der Kommunen, den Weg fortzusetzen, und zweitens auch das Interesse aus Teilen der Wirtschaft, aus Teilen der Industrie, diesen Weg fortzusetzen.
Ja. Ja,
sodass
die haben sich viele umgestellt, nämlich auch, und sind eigentlich auch auf eine Sicherheit angewiesen.
Eben, und dass die CDU da nicht sozusagen alleine eine vollkommene Wende vollziehen kann. Bezogen auf die Zukunft des Sozialstaats, da werden wir vermutlich, nicht, dass ich mir das wünsche, aber werden wir vermutlich eine ziemlich bittere Diskussion vor uns haben. Nämlich schon einfach, wie gehen wir um mit den Folgen des demografischen Wandels, der Überalterung der Gesellschaft, also der Zukunft unserer Rente? Das ist ja ein hochwichtiges Thema, weil der Anteil der Alten so groß ist. Aber zugleich ist es ein Thema, das unsere ganze Zukunft bestimmt. Wir müssen neu definieren, was dieser wunderbare Grundsatz, den ich immer gut gefunden habe, aus der Ära Gerhard Schröder, das hat mich überzeugt, deswegen habe ich das immer unterstützt, dieser Grundsatz fördern und fordern jetzt bedeuten kann. Das, glaube ich, ist notwendig und darüber müssen wir diskutieren. Da können auch die Sozialdemokraten und Grünen sich nicht drücken, aber wir müssen es so tun, dass nicht sozusagen das Ganze wieder beiseite geräumt wird, wie sozusagen von liberaler oder von wirtschaftswissenschaftlicher Seite gelegentlich zu hören ist. Also sozusagen eine behutsame Weiterentwicklung oder Veränderung des Sozialstaats in Richtung auf Bezahlbarkeit, auf Funktionabilität.
Und im Bereich Krankenversicherung und Pflegeversicherung, da wird es schwierig. Ich habe da, wie gesagt, ganz kurz erwähnt, meine persönlichen Erfahrungen, weil meine Frau 4 Jahre im Pflegeheim war. Die Erfahrungen mit dem Pflegeheim waren positiv. Es gibt da ganz große Probleme mit der Finanzierung. Das ist ganz klar. Überalterung, Sie haben das genannt. Die Zahl der zu Pflegenden wird zunehmen und die Zahl derer, die pflegen, auch. So, aber es gibt in der Struktur ein ganz großes Problem, das leider nicht so gerne angesprochen wird. Manchmal von den Sozialdemokraten, manchmal von Linken, von Grünen schon nicht mehr ganz so gern. Es ist so, im Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbereich haben wir auch, wie im Reichtumsbereich, eine Privilegierung, die eigentlich zurückgedrängt werden müsste, damit alle profitieren. Also in der Krankenversicherung ist es so, dass die Besserverdienenden eindeutig privilegiert sind. Sie können in Privatkassen ausweichen, dann hat man eine Doppelstruktur. Es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze, die liegt bei etwa 5.400 Euro. Darüber ist alles frei. Da bleibt der Beitrag erhalten. Und wie gesagt, diese Doppelstrukturen von privat und gesetzlichen Versicherungen. Wenn man mal nach Österreich schaut, dann sieht man, wie man eine Kranken- und Pflegeversicherung reformieren kann. Ich mache es ganz kurz. In Österreich, das ist ähnlich organisiert wie in Deutschland. Die Kassen bezahlen den Heilbetrieb, der Staat bezahlt die Krankenhäuser, die Investitionen. Gut. Aber es gibt zwei Unterschiede. Erstens, in Österreich sind alle Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung, in einer von 12. Es gibt also sehr wenige, nicht 100. Und sie zahlen alle Beiträge von allen Einkommen, also von Löhnen, Gehältern, Zinsen, Gewinnen, Mieteinnahmen, Pachteinnahmen. Nun kann man sagen, das ist ja furchtbar, da werden sich die Reichen doch dagegen wehren. Das ist eben nicht so. Denn wenn alle Leute in den gleichen Versicherungen sind und alle von allen Einkommen auf breiter Grundlage Beiträge bezahlen, die liegen in Österreich bei etwa 6%. Wenn alle von allen Beiträgen Beiträge, von allen Einkommen Beiträge zahlen, bis zu einer Bemessungsgrenze von 5.900 Euro, dann ergibt sich Folgendes. Der Finanzspielraum ist viel größer, die Gesamtkasse ist viel größer und die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung in Österreich sind halb so hoch wie in Deutschland. Das heißt, niemand wehrt sich gegen die Belastung aller Einkommen, weil am Ende die Beiträge mit 7,65% halb so hoch sind wie die 15,5% in Deutschland. Das heißt, man wird einfach in den für viele sauren Apfel beißen müssen und sagen, Privilegien weg, dafür mehr Gewinne für alle in Form geringerer Beiträge.
Herr Kessler, das sind wunderbare Ideen und die Sozialdemokraten waren immer dafür, dass wir eine gemeinsame Versicherung brauchen und so weiter. Also all das stimme Ihnen vollständig zu. Aber damit wir überhaupt ein paar Schritte dem näher kommen, bräuchte es zwei parteipolitische Voraussetzungen. Erstens, die FDP darf nicht wieder im Bundestag sein. Und zweitens,
Richtig.
die CDU, die FDP hat es, ist die Hauptverhinderin. Immer jede nur Diskussion wurde erstickt von ihnen. Und zweitens, die CDU darf nicht so stark sein, dass sie meint, sie könne das einfach, jede Diskussion darüber wegwischen. Das ist sozusagen sind die beiden parteipolitischen Voraussetzungen. Sonst gebe ich Ihnen in der Sache vollständig recht. Ich erinnere mich an als ich da noch aktiv in der Politik war, an viele Diskussionen, welches Modell, Österreicher, Schweizer, es gibt ja durchaus unterschiedliche Modellen, was wir davon lernen könnten. Es ist immer gescheitert an den jeweiligen Koalitionspartnern. Und da hat die SPD dann gesagt, hat gar keinen Zweck, weiter darüber diskutieren, weil wir damit immer verlieren. Und schon jeder Versuch, gucken Sie sich die Debatten, die Fernsehdebatten an, darüber überhaupt ins Gespräch zu kommen, wird erstickt. Leider, leider.
Auch wegen der Macht der
Ja.
Lobbys, die dieses
Ja.
System verteidigen.
Ja, trotzdem sind die Ideen gut und wichtig und müssen weiterverfolgt werden. Ich würde gerne nochmal zu Wolfgang Thierse, fördern statt fordern, nein, fordern
Nein,
statt
beides.
fördern oder beides sagen. Ja, das ist so kann man denken. Man kann aber auch angesichts, Sie haben ja den Demokratiewandel als Ausgang genommen, den demografischen Wandel als Ausgangs Voraussetzung genommen. Man kann natürlich auch sagen, wie wäre es denn, man ändert einen anderen Narrativ, statt dass man immer davon redet, dass Ausländer in unsere Sozialsysteme einwandern, um sie auszuplündern, kann man endlich mal dahin kommen, was ja die Realität ist mit all den Migrationsströmen in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo die sogenannte Gasteinarbeiter eingeladen wurden. Wenn sie einwandern in unsere Sozialsysteme, dann führt das zu unserem Reichtum. Dann sind sie diejenigen, die tatsächlich auch jede Menge Steuern bezahlen und die auch dazu führen oder die dazu beitragen können, dass es gesamt zur Verfügung stehende Volumen nicht immer weiter absinkt. Also es wird immer davon geredet, die kommen, um sich hier in die Hängematte zu legen, um vom Sozialstaat pudern zu lassen. Sie leisten einen erheblichen Beitrag und ohne Gastarbeiter in Anführungsstrichen in den letzten vergangenen Jahrzehnten sehen unsere Rentenkassen schon jetzt viel leerer aus, ja, und unsere Sozialversicherungen. Also ich glaube, darauf müsste man auch stärker abheben. Und das
Ja,
heißt, die Leute arbeiten lassen. Das heißt, sie so schnell wie möglich in Arbeit bringen und integrieren.
da hat ja die Regierung einige Schritte unternommen, genau in diese Richtung, dass sozusagen
Ja.
den erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt etc. etc. unter heftigsten Protest von CDU und interessanterweise erst recht natürlich von der AfD. Da gab es schon immer inhaltliche Gemeinsamkeiten.
Ja.
Vielleicht eine letzte Runde. Was gibt denn Ihnen Hoffnung angesichts des zu erwartenden Wahlergebnisses mit 20% AfD und vielleicht vielen Nichtwählern mit einer schwierigen Regierungsbildung? Wir haben ja schon darüber gesprochen, Vertrauen ist angeknackst. Auch die Koalition, die da entstehen wird, die wird es nicht einfach haben. Wird es 4 weitere Krisenjahre geben oder was wird mit Deutschland passieren?
Ja, erstmal schweigen. Ne? Also
Also international gesehen, also wenn man unser gesamtes Umfeld anguckt, dann standen wir in den letzten 70 Jahren nicht auf vergleichbar schwankendem Boden, wie wir es im Moment tun. Wir stehen auf extrem schwankendem Boden und daran müssen wir uns gewöhnen. Das wollen viele Leute, können sich das gar nicht angucken und können das kaum ertragen, weil wir so wenig Erfahrung damit haben, weil wir es gewohnt sind, dass alle sozusagen das Wohlstand gesichert ist, das Frieden gesichert ist, dass alles gesichert ist. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo im Grunde nichts gesichert ist und haben relativ wenig Resilienz. Es gab ja mal eine Umfrage vor ein paar Jahren, dass die Deutschen innerhalb Europas diejenige Bevölkerung sind, die die wenigste Resilienz besitzen. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch erstmal ein Stück weit lernen, mit sowas umzugehen. Für mich als Christin kam es eigentlich noch nie darauf an, einen richtig sicheren Boden durch objektive Gegebenheiten nur zu haben, sondern ich denke immer, meine einzige und letzte Sicherheit und dass dies auch die zentrale Sicherheit ist Gott. Und ich lasse mich da relativ wenig abschrecken von der Vorstellung, dass es immer schlimmer wird. Ich glaube, es gibt ja auch diesen eigentlich dummen, populären Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Das hat uns durch viele Phasen der Geschichte hindurchgeführt. Und ich glaube, es gilt einfach jetzt umzudenken. Wir sind jetzt gerade so hilflos, weil wir noch nicht die richtigen Wege sehen, weil auch die Entwicklung noch nicht zu Ende ist. Wir befinden uns mittendrin in einem Interregnum und wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Und da müssen wir jetzt wirklich auch sehr strategisch und analytisch arbeiten und dann überlegen, welche neuen Koalitionen im eigenen Land und auch international müssen wir schmieden, um da Gegenmacht aufzubauen. Ich halte aber das unter allen Bedingungen für möglich, Gegenwacht aufzubauen. Und wie gesagt, die größte Kraft dazu gibt uns die Gegenwacht, die Gott in Jesus Christus aufgebaut hat.
Also ich äußere mich mal bescheidener. Ich hoffe sehr, dass es keine Dreierkoalition wieder gibt, sondern eine Zweierkoalition ohne die Opposition in der Regierung, ohne die Lähmung des ständigen Streits zwischen dreien. Ich hoffe, dass eine solche Koalition mit einem vernünftigen Vertrag und einem vernünftigen Programm gelingt. Zweite Bemerkung, ich setze darauf, dass ja Politik nicht alles ist. Wir haben doch eine durchaus kräftige Bürgergesellschaft in unserem Lande, die gelegentlich auch auf die Straße geht, die äußert. Wir haben doch auch, das soll man doch nicht schlecht reden, eine beträchtliche Innovationskraft in diesem Land. Ziemlich gute wissenschaftliche Institutionen und Wissenschaftskräfte. Also all das gehört dazu. Also sozusagen eine muntere, auch innovationskräftige Gesellschaft, auf die setze ich auch, dass sie gelegentlich dann auch Politik beeinflusst, befördert in eine bestimmte Richtung. Und wenn dann Christenmenschen mit von der Partie sind, gefällt mir das erst recht.
Ja, also ich sehe auch eine ganze Reihe von Hoffnungsschimmern. Manche mögen jetzt absurd sein. Insgesamt meine ich drei. Zum Ersten, es gab ja dieses Fernsehduell zwischen Scholz und Merz. Manche werden mich jetzt auslachen, aber ich habe vor 6 Monaten das letzte Duell zwischen Biden und Trump gesehen. Und ich verkneife mir jetzt eine Bemerkung zu diesem Duell. Aber dagegen war das Duell zwischen Scholz und Merz fast ein demokratisches Highlight. Nun ist der Vergleich schummrig, Biden-Trump. Aber ich finde trotzdem, trotz allem kämpferischen Wahlkampf, finde ich, haben wir noch eine gewisse politische Kultur, mit der man leben kann. Ich sage es mal so. Ich habe auch eine ganze Reihe von Diskussionen verfolgt, wie gesagt, hier in der Umgebung. Es ist noch ein guter Bestand an politischer Kultur da. Der zweite Punkt wurde angesprochen, ich brauche es nicht zu lange zu wiederholen. Es gibt eine Bürgergesellschaft. Es gibt viele Demonstrationen. Die Stimmung auf vieler dieser Demonstrationen ist eigentlich gut. Ja. Es gibt manche aggressive Ausläufer, die finde ich nicht gut. Aber die Stimmung ist oft gut, sehr beschwingt, sehr bunt. Das finde ich gut und ich finde auch gut, dass es etwa 100.000 Leute gibt, die in den letzten 3 Monaten in Parteien eingetreten sind. Also gerade Grüne Linke hatten besonders viele Zugänge, aber die Zugänge betreffen alle Parteien. Und zum Dritten, was ich beobachte, ist, es gibt unter der Oberfläche dieses ständigen Motzens und Aggressionen austauschens im Alltag auch sehr viele bewegende Dinge, die völlig unscheinbar daherkommen. Ich arbeite, wie gesagt, in einem Weltladen und ich finde, es gibt mehr Leute als früher, die sich überlegen, was sie kaufen, was sie essen, wie sie sich kleiden, ob sie wirklich 60 Kleidungsstücke im Jahr kaufen müssen, wo sie ihr Geld anlegen, was sie damit anrichten. Es mag eine 10-15% Schicht sein, die entscheidet nicht die Welt. Aber ich finde diese Leute bemerkenswert. Hier in meiner ländlichen Umgebung gibt es eine ganze Reihe relativ bescheidener Leute, die alle Solaranlagen aufs Dach gestellt, Stromspeicher im Keller und eine Wärmepumpe eingebaut haben. Völlig unabhängig von diesem Heizungshammer. Also nicht unabhängig, aber völlig unabhängig von dieser
Diskussion
über den Heizungshammer Habeck.
Ja,
der Habeck hätte seine Freude an diesen Häusern.
Dem,
es ist da noch nicht aller Tage Abend.
Nein, dem kann man nur zustimmen und ich will nochmal wiederholen, es gilt für internationale wie für nationale Ebene, es geht um neue Bündnisse. Ich sehe auch, und das finde ich sehr positiv, eine Zivilgesellschaft, die sich selbst mobilisiert, aber ich sehe auch Kommunen und ich sehe auch Unternehmen, die tatsächlich in sicherlich nicht alle unsere Analysen und politischen, ideologischen Ausrichtungen teilen, die aber zum Beispiel im Themenfeld Klimaschutz durchaus sehr, sehr engagiert sind, Dinge weiter vorantreiben wollen und zusammen vorangetrieben haben schon. Und da müssen wir, glaube ich, stärker in Netzwerkstrukturen denken. Nicht nur so statisch, also da ist die Politik und da sind die, sondern sehr viel stärker das Feld rund um die Politik, die Netze rund um die Politik so schmieden und weiter knüpfen, dass wir dann auch wieder stärkeren Einfluss auf die Politik nehmen können. Also insofern heißt es für mich, heißt neue Allianzen und Netzwerkbildung.
Das könnten Sie, an sich würde ich mir wünschen, dass gerade Sie dann auch die Frauenbewegung vor allem ansprechen. Ich finde, die Frauenbewegung weltweit, ohne dass ich jetzt den furchtbar frauenfreundlichen mimen möchte, aber die Frauenbewegung weltweit, das ist für mich eine der aufregendsten Dinge, die es gibt.
Angefangen von den Omas gegen rechts, genau.
Ja, zum Beispiel.
Wobei man dazu sagen muss, dass die Frauenbewegung weltweit, also jedenfalls, sagen wir mal, die feministische Bewegung weltweit zunehmend mit dem Rücken an der Wand steht und auch zunehmend schützenswerte Bewegung ist, sage ich mal, und unterstützenswerte. Nichtsdestotrotz gilt es da, haben Sie völlig recht, gibt es da und gab es auch schon immer eine vielleicht sogar größere Entschlossenheit und Radikalität vieler Frauen, weil sie sowieso in vielen Ländern immer die Verliererinnen sind und immer gelernt haben, sozusagen in Überlebenskämpfen nicht zu verzagen und deswegen tatsächlich für die Zukunft und für die Kinder sich stark zu machen, aufzuraffen und für deswegen auch für Frieden, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit, was auch immer, sich zu engagieren. Aber gleichzeitig, wie gesagt, kann man sich auch nicht auf ihnen ausruhen, sondern sollte auch helfen, sie zu unterstützen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir haben 8 Überminuten schon gemacht, aber es war ja auch eine tolle Diskussion, in der es, denke ich, auch jetzt nicht nur um das Oberflächliche ging, sondern auch tatsächlich, dass wir geschaut haben, auch ein bisschen Tiefenstruktur in die Debatte reinzubringen. Ganz herzlichen Dank dafür, auch für diese Schlussrunde, die zeigt eben, es ist nicht alles trübe und traurig, sondern es gibt Entwicklungen, die weitergehen. Ja, an Sie, Zuschauerinnen und Zuschauer, gehen Sie wählen. Das ist auch wichtig, wählen Sie demokratisch. Auch das ist wichtig. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen allen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, einen guten Heimweg wünschen, aber den haben Sie ja gar nicht. Also ein gutes Ausschalten und ganz herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben.
Ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Argumente und die Impulse, die Sie uns vor dieser wichtigen Wahl gegeben haben. Die werden uns sicherlich leiten, dass wir die richtige Partei wählen, der wir inhaltlich zustimmen können. Vielen Dank und Ihnen noch einen angenehmen Abend.
Danke.
Wiedersehen. Schönen Abend.